Deutschlandfunk Interview.
Sie war Kirche, Moschee, Museum. Nun wird die Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt. Darüber kann ich nun sprechen mit Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Guten Abend, Herr Brakel.
Guten Abend, Herr Heinrich.
An Symbolik, an Reminiszenzen, an die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 hat es beim ersten Gebet nicht gefehlt. Der Chef der Religionsbehörde zum Beispiel besteigt mit einem Schwert in der Hand die Kanzel. Präsident Erdogan besucht das Mausoleum von Sultan Mehmed II., dem Eroberer Konstantinopels. Welches Kalkül steckt da dahinter?
Ja, ich glaube, das ist gerade, also ist ganz deutlich, dass es eben auch in diesem Diskurs, wenn dann immer gesagt wird, so ja, aber es geht doch hier nur um eine Moschee, dass es eben nicht nur um eine Moschee geht. Ne? Also zum einen natürlich war die Hagia Sophia, bevor sie 1453 dann eben in eine Moschee umgewandelt wurde, die wichtigste Kirche des Oströmischen Reiches. Der Ort, wo die Byzantiner ihre Kaiser gekrönt haben und das auch heute noch natürlich für das orthodoxe Christentum eine Rolle spielt. Und zum anderen, und das ist, glaube ich, eben ganz klar in dieser Symbolik zu sehen, die Sie ansprechen, es geht eben darum, die Religion hier nutzbar zu machen für eine chauvinistische, nationalistische Politik, die eben Präsident Erdogan jetzt schon seit einigen Jahren fährt und auf die Unterstützung von Ultranationalisten angewiesen ist. Leute, die er noch vor gut einem Jahrzehnt als im Prinzip zurückgewiesen hat, deren Politikauslegung, gegen die er gearbeitet hat. Aber so haben sich halt die Zeiten geändert.
Noch vor einem Jahr allerdings hat Erdogan diesen Schritt, diese Umwandlung in eine Moschee abgelehnt. Woher der Sinneswandel?
Also darüber kann ich natürlich auch nur Spekulationen anstellen. Die offensichtlichste ist natürlich, Corona ist passiert und die Corona-Situation, die ja auch in der Türkei immer noch nicht unter Kontrolle, also ist ja nirgendwo vollständig unter Kontrolle, aber auch in der Türkei gibt es immer noch eine relativ hohe Zahl an Neuinfektionen jeden Tag, hat die Wirtschaft einfach sehr stark gelitten, die ja schon vorher in keinem besonders guten Zustand war. Und dementsprechend sind, obwohl die Regierung die Corona-Lage gar nicht so schlecht gehandelt hat, sehen wir aber, dass die Umfragewerte der Regierung in den Keller gegangen sind in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Also ich glaube, das ist natürlich die naheliegendste Erklärung, dass man versucht, irgendwie der Beliebtheit des Präsidenten der Regierung nochmal einen Boost zu verschaffen. Mhm. Aber ich glaube, das alleine wäre zu wenig. Es ist schon irgendwie ein Projekt, was natürlich auch dazu geeignet ist, irgendwie den Griechen, mit denen man sich aktuell im Konflikt befindet, auch den Europäern nochmal eins auf die Nase zu geben. Und dann, das ist natürlich das andere, die Erregung oder der Protest, den man natürlich mit einbezieht, der dann unter Umständen geeignet ist, sich nochmal als starker Mann behaupten zu können. Und last but not least, ich glaube, die Ideologie kann man nie so ganz aus dem Blick lassen. Das ist schon etwas, was hier in der Türkei bei vielen Leuten gut sieht, selbst Leuten, die sich jetzt vielleicht nicht als sehr, sehr religiös einordnen würden, aber eben dieser Narrativ, dass man so eine nationale Schlappe wieder weggemacht hat und so Präsident Erdogan das formuliert, die Ketten gesprengt habe, die das Ausland der Türkei angeblich angelegt hätte.
Da kommen wir zur Symbolik zweiter Teil. All das ist nämlich passiert am Jahrestag des Vertrags von Lausanne 1923, dem Tag, an dem auch religiöse Minderheiten in der Türkei Schutz zugestanden wurde. War das jetzt der Sargnagel für den Laizismus?
Also hundertprozentig laizistisch, das wissen Sie ja, war die Türkei eigentlich nie. Also auch schon in frühen Jahren der Republik war ganz klar vorgesehen, dass zwar Minderheiten eine Rolle in der türkischen Republik haben können, aber im Prinzip gab es eine Dominanz des sunnitischen Staatsislams. Der hat natürlich in den letzten Jahren zugenommen und es gibt natürlich auch ganz klar Islamisierungstendenzen unter Erdogan, wobei ich immer bisschen vorsichtig wäre, es geht nicht so weit oder in vielen Bereichen nicht so weit, wie das ja oft beschrieben wird, dass im Prinzip, also konnte man hier jahrelang mal von der Opposition hören, die Türkei wird der neue Iran, also wirklich ein religiöser Staat. Da sind wir noch nicht, aber natürlich ganz klar, dieser sehr symbolische Schritt ist natürlich irgendwie ein Schlag in das Gesicht der griechisch-christlichen Minderheit hier, die ohnehin keinen besonders leichten Stand hat. Wie gesagt, ich glaube, der Laizismus an sich, wir dürfen nicht erwarten, es gibt jetzt irgendwie einen Scharia-Staat oder sowas, das wird nicht passieren. Aber dieses gesellschaftliche Projekt irgendwie, also zum Beispiel einer religiösen, einer gläubigen Gesellschaft. Das ist schon etwas, was den Präsidenten umtreibt. Schon allein, weil natürlich seine Hoffnung, seine Vermutung ist, Leute, die religiös sind, die wählen dann auch ihn bzw. seine Nachfolger.
Mhm. Lassen Sie uns noch mal kurz auf Reaktionen aus dem Ausland gucken. Auf Berlin, der deutsche Außenminister Heiko Maas sagt, das Ganze sei kein Akt der Völkerverständigung. All dies sei eine Entscheidung, die wir nicht nachvollziehen können. Beeindrucken solche Sätze in Ankara irgendjemanden?
Nö. Also das ist, ich glaube, Galip Dalay, ein guter türkischer Thinktanker, hier hat das neulich mal ganz gut formuliert. Er sagt, Erdogan selber glaubt nicht an Europa, und zwar glaubt nicht an Europa als moralisch-politisches Projekt. Er glaubt schon an Europa und dessen politischen Einfluss, irgendwie, wenn es um Wirtschaftsfragen geht, wenn es um Sicherheitsfragen geht und solche Sachen. Aber dieser ganze Überbau, der den Europäern ja sehr wichtig ist, der auch für die Deutschen wichtig ist, den wahrscheinlich, würde Heiko Maas sagen, auch ihm sehr wichtig ist. Also Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, solche Dinge. Und eben auch dann Dialog der Kulturen. Das ist etwas, worauf hier inzwischen nicht mehr gebaut wird. Sondern Erdogan definiert das ganz klar und die Leute um ihn herum definieren das ganz klar, das Verhältnis mit Europa, aber auch mit vielen anderen Staaten, eigentlich mit fast allen Staaten, also ein Verhältnis, was rein von Interessen geleitet sein soll. Das bedeutet, du gibst mir etwas, von den Europäern soll das in der Regel wirtschaftliche Zugeständnisse sein, und dann gebe ich dir was. Ja? Und die Europäer, hat man manchmal den Eindruck, haben das nur so zum Teil verstanden, weil natürlich eine Beziehung, die so funktioniert, auch eben nur funktionieren kann, indem die europäische Seite sehr entschieden auftritt und sagt, so ja, dann liefer erstmal was, bevor wir bereit sind, bei dir Zugeständnisse zu machen. Aber in Berlin hat man den Eindruck, wird schon oft immer noch mit sehr leiser Stimme gesprochen, weil man sich immer noch nicht vorstellen kann, dass es so ist, dass die türkische Regierung dieses Tuch komplett zerschneiden will. Sie will sich auch nicht komplett zerschneiden, nur sie will eben wirklich ein transaktionales Verhältnis und sie möchte nur einen kleinen Teil von dem Tuch und nicht den ganzen Rest, den man im Auswärtigen Amt, im Bundeskanzleramt da vielleicht auch noch dran nehmen möchte.
Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Vielen Dank.
Sehr gern.